Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tagesanbruch, die Diskussion. Mein Name ist Florian Harms. In dieser Folge spreche ich mit dem Politiker Gregor Gysi über die Frage der Stunde. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland ein Land der Kontraste, das von außen, aber auch im Innern mit zahlreichen Krisen konfrontiert ist. Dabei kann man den Eindruck gewinnen, dass die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nicht kleiner, sondern wieder größer werden. Wie erklärt sich die Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher mit den staatlichen Institutionen? Was sind die Gründe für die Wahlerfolge der AfD? Warum blicken viele Ostdeutsche anders als Westdeutsche auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine? Und welche Rolle spielen persönliche Krisenerfahrungen beim Blick auf Migration, politische Eliten, Lohnunterschiede? Was muss geschehen, damit nach 35 Jahren endlich zusammenwächst, was zusammengehört und die Bundesrepublik ein wirklich vereintes Land wird? Antworten geben wir in den kommenden Minuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das erste Mal, als ich meinen heutigen Gast live und in Farbe erlebte, war im Jahr 1994. Damals engagierte sich Gregor Gysi im Bundestagswahlkampf für die PDS und machte Station in Dresden. Ich war damals ein junger Hüpfer und erinnere mich, dass es ein ziemlich kühler Tag war. Vor dem Dresdner Schloss stand eine Rednertribüne, davor nicht allzu viele Zuhörer. Ich ging hin, weil mich der Mann interessierte, den der Spiegel 4 Jahre zuvor auf dem Cover als Drahtzieher der ostdeutschen Politik bezeichnet hatte, der als unangepasst und aufmüpfig galt. Was ich dann hörte, war tatsächlich bemerkenswert. Gysi sprach mitreißend, pointiert, auf den Punkt. Ein echter, ja was, Volkstribun? Jedenfalls ein brillanter Rhetoriker. Und ja, ich gebe es zu, auch seine Appelle für mehr soziale Gerechtigkeit klangen überzeugend. Seither sind mehr als 30 Jahre vergangen und vieles geschehen. Die Bundesrepublik hat Höhen und Tiefen erlebt, gegenwärtig sind es vor allem viele Tiefschläge. Soziale Spaltung und Erstarken der Extremisten, Wirtschaftsflaute und Inflation, Verarmung und Bürokratismus, Klimawandel und Kriegsangst sind nur die augenfälligsten Probleme. Gregor Gysi zählt heute zu den bekanntesten Politikern der Republik. Er sitzt als dienstältester Abgeordneter im Deutschen Bundestag und ist Teil der wiedererstarkten Fraktion der Linkspartei. Trotz seiner Prominenz möchte ich vor unserem Gespräch noch einige biografische Hinweise zu meinem Gast geben, damit ihn auch alle jüngeren Hörer richtig einordnen können. Gregor Gysi stammt aus Ost-Berlin. Dort wurde er vor 77 Jahren geboren. Er studierte Rechtswissenschaft und arbeitete anschließend als einer der wenigen freien Rechtsanwälte in der DDR. Er verteidigte Regimekritiker wie Robert Havemann und Bärbel Bohley, hatte meist jedoch mit Zivil- und Strafrecht zu tun. Seit dem Mauerfall 1989 war er wegen seiner Eloquenz in vielen Medien präsent. Noch im Dezember 1989 wurde er zum Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei SED gewählt. Nach deren Umbenennung leitete er erst die PDS und dann nach der Fusion mit der westdeutschen WASG auch die Linkspartei. Im Jahr 1990 war Gysi Abgeordneter der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer und seit Oktober 1990 bis heute sitzt er mit einer Unterbrechung im Bundestag. Heute sitzt er mir gegenüber und ich bin gespannt, was er zum Zustand der Bundesrepublik am 35. Jahrestag der Wiedervereinigung zu sagen hat. Herzlich willkommen, Gregor Gysi.
Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin. Grüße Sie ebenso herzlich.
Herr Gysi, bevor wir über Politik sprechen, interessiert mich noch ein Detail aus Ihrer Biografie. Ich habe nämlich gelesen, dass Sie nicht nur Rechtswissenschaften studiert haben, sondern vorher parallel zum Abitur auch einen Abschluss als Facharbeiter für Rinderzucht gemacht haben. Im VEB Blankenfelde. Stimmt das? Und was lernt man da?
Ja, erst im VEG, das war ein volkseigenes Gut Biesdorf, dann im volkseigenen Gut Blankenfelde. Und ich besuchte natürlich auch alle 14 Tage die Betriebsberufsschule in Berlin-Weißensee. Dahinter steckte Folgendes. Es gab was Vernünftiges in der DDR. Das war die Berufsausbildung mit Abitur. Da ist man bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen, hatte ein ganz gutes Zeugnis, ist dann abgegangen, hat 3 Jahre einen Beruf erlernt und in der Zeit ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und wenn du dann Chemiefacharbeiter warst und anschließend Chemie studiert hast, machte das natürlich Sinn. Und dann gab es eine schwachsinnige Regelung, unter die ich fiel. Das lag daran, dass Margot Honecker, die Volksbildungsministerin, meinte, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums, das begann zu meiner Zeit ab 9. Klasse, dass die nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und deshalb sollten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Natürlich entschied ich mich, wir hatten 20 Berufe zur Auswahl, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es war in der DDR schon schwer, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer, es repariert zu bekommen. Und dann dachte ich mir, wenn du das alleine kannst, umso besser. Dann bestellte mich der Direktor der Schule und sagte, ja Gregor, das wird nichts mit dir. und der Ausbildung zum Kraftfahrzeugschlosser. Das ist ein LKW-Werk, da sind die Teile so groß und schwer. Und der Gesundheits- und Arbeitsschutz schreibt vor, dass du mindestens 16 Jahre alt sein musst. Du bist aber erst 14 Jahre alt und deshalb geht das nicht. Da sagte ich zu ihm, na schön, dann mache ich Koch, weil ich dachte, kochen können ist ja auch nicht schlecht. Und dann sagt er zu mir, naja, die Berufe sind vergeben. Sag ich, na wunderbar, dann mache ich gar keinen. Daraufhin sagt er, das kannst du vergessen. Und dann sagt er, bist du an Tieren interessiert? Ich bin natürlich nur auf Hund und Katze und den Tierpark gekommen, auf nichts anderes als Berliner. Und sagte ich, naja. Und da sagte er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. So wurde ich das. Und der Witz war, dass mein Vater irgendwann mal zu mir sagte, wenn du je in deinem Leben in einem anderen Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen, aber als Cowboy bist du weltweit gefragt.
Als Cowboy. Ja. Das heißt, Sie haben was gelernt damals.
Ja, klar.
Und irgendwas, was Ihnen heute noch hilft, auch wenn Sie kein Asyl beantragen müssen andernorts?
Ja, ich kann ausmisten, ich kann melken und mit Hornochsen umgehen. Letzteres ist eine zwingende Voraussetzung, wenn Sie in den Bundestag gehen wollen.
Damit sind wir schon fast beim Thema. Sie haben in der DDR als Rechtsanwalt gearbeitet. Das war kompliziert, weil Sie immer wieder mit der diktatorischen Staatsmacht zu tun hatten, etwa als Sie Bürgerrechte verteidigten. Später wurde mal der Vorwurf erhoben, Sie seien inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen. Das wurde aber nie bewiesen und Sie haben es stets beschritten. Wenn Sie aus Ihrer heutigen Sicht jetzt auf Ihr junges Alter Ego schauen, was waren Sie damals mit Mitte 20, Mitte 30 für ein Mensch? Was haben Sie in der DDR gelernt, was Sie bis heute prägt?
Also ich habe natürlich viele Sachen gelernt, kann ich gar nicht alles aufzählen. Ich habe ja nicht in erster Linie politisch motivierte Leute, die es mit dem Strafrecht zu tun hatten, verteidigt. Das waren ja relativ wenig Fälle, sondern ich habe natürlich auch Mörder, Diebe, Räuber verteidigt. Ich habe darüber hinaus viele Ehescheidungen gemacht, also Familienrecht, und war auch viel im Zivilrecht unterwegs. Auch Arbeitsrecht habe ich gemacht, aber das war nicht so häufig, weil die Konfliktkommission, so nannten die sich in den Betrieben, das meiste geklärt haben und nur wenige Sachen kamen dann zum Arbeitsgericht. Und das habe ich aber auch gemacht. Verwaltungsrecht im engeren Sinne gab es in der DDR nicht, da konntest du bloß Eingaben irgendwo hinschreiben. Und Wirtschaftsrecht, das hat mich gelangweilt, da ging es gar nicht um juristische Fragen. Also ich hatte ein breites Spektrum. Wir waren ja nur 600 Rechtsanwälte in der DDR, die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße. Also wir haben ja jetzt eine Anwaltsschwemme, davon konnte in der DDR gar keine Rede sein. Wie das funktionierte, das würde ja zu lang führen, wenn ich versuche, das zu erklären. Aber eins habe ich auch gemerkt. Also das Recht gewann an Bedeutung, so Schritt für Schritt. Du hattest im Zivilrecht, im Strafrecht, auch im Arbeitsrecht und im Familienrecht durchaus Erfolge. Als ich anfing, war es noch so, dass die Gerichte erster Instanz eigentlich immer so entschieden, wie es der Staatsanwalt wollte. Und deine Chance war die Berufung, dass also das höhere Gericht dann irgendwas korrigiert. Aber dann kam eine neue Generation von Richterinnen und Richtern, die wollten selbst entscheiden.
Wann war das etwa?
Das war so die 80er Jahre, würde ich sagen. Und da hast du schon in erster Instanz Erfolg. Dann machte der Beruf auch im Strafrecht mehr Spaß. So, und dann gab es die politisch motivierten Delikte. Und da hattest du keine Chance. Eigentlich entschieden die Gerichte da immer so, wie es die Staatsanwaltschaft wollte. Es gab Ausnahmen, wenige Ausnahmen, die könnte ich jetzt erzählen, wo wirklich mal eine grobe Abweichung des Gerichts war vom Antrag des Staatsanwalts bei staatsfeindlicher Hetze gegen zwei Männer. Und nach unten wichen die stark ab und dann ging die Staatsanwaltschaft, das hieß bei ihr nicht Berufung, sondern im Protest, und das oberste Gericht musste verhandeln und entscheiden. Und die haben den Protest als unbegründet zurückgewiesen und die Auslagen des Rechtsmittelverfahrens musste die Staatskasse tragen. Aber das war eine Ausnahme, die könnte ich Ihnen jetzt stundenlang erzählen. In aller Regel lief es anders.
Da muss ich einmal nachfragen, haben Sie Druck gespürt in solchen Situationen? Haben Sie vielleicht manchmal sogar Angst gehabt?
Angst habe ich nicht, jetzt bin ich nicht der Typ dafür, aber ein guter Rechtsanwalt, Berger, ist entlassen worden, als er die Frau von Biermann vertrat, und außerdem war er mit Havemann befreundet und vertrat ihn auch immer. Das heißt, mir war schon klar, eine bestimmte Grenze musst du einhalten. Aber es war nicht so, dass sie direkt zu mir kam und sagen, weiter darfst du nicht gehen oder so, das nicht. Aber das wusste ich, denn ich habe auf seine Empfehlung danach die Vertretung von Havemann übernommen. Und dann kam meine eigentliche Erkenntnis. In politischen Sachen habe ich nur eine Chance über die Partei, nicht über die Justiz. Das heißt, ich ging dann immer zur Abteilung Staat und Recht des ZK der SED und habe zum Beispiel nach dem Strafverfahren gegen Havemann, wo ich eine Berufung eingelegt habe, meine Berufungsschrift, meine Begründung erreichte ihn immer nicht, ja, obwohl ich sie per Post abgeschickt hatte. Dann bin ich hingefahren, habe ihm die Abschrift gebracht und habe gesagt, also Sie wissen, Herr Professor, Sie dürfen das nicht Wirtschaftsjournalist geben. Auf gar keinen Fall, sagt er. Und am Abend wurde sie schon im SFB verlesen.
Meine ganze
Berufungsschrift. Und die fanden alle nicht schlecht. Und er sagte, ja, ich fühle mich schon so gut wie freigesprochen. Natürlich passierte das nicht, die bestätigten das dann. Und dann war ich bei der Abteilung Staat und Recht. Jetzt müssen Sie sich das so vorstellen. Sitzt ein Mitarbeiter mir gegenüber und ich sage, ich habe mal folgende Frage. Dieses ganze Verfahren gegen Robert Havel, ich muss ja in deren Sinne sprechen, hat das der SED und der DDR genutzt? Also er war eine Woche in allen Westfernsehen. Ihr habt eine Geldstrafe ausgesprochen, er wird trotzdem weiter im Wissen veröffentlichen, das wisst ihr ja. Einsperren durfte er ihn auch nicht, schließlich war er ein Verfolgter des Nazi-Regimes und saß im Zuchthaus zum Tode verurteilt im Zuchthaus Brandenburg. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich finde das alles Quark, ihr sperrt ihn in seinem Haus ein, es gibt Beschlagnahmen und Durchsuchungen, immer gibt es eine negative Kritik im Westen an der DDR und an der SED. Wenn ihr den einfach mal in Ruhe ließet, dann wäre das vielleicht, glaube ich, viel besser. So ungefähr habe ich gequatscht.
Und dann, was war die Antwort?
Ja, und dann passierte Folgendes, gar nichts. Der schrieb mit, sagte er, da konnte ich wieder gehen. Aber dann kam das an den Abteilungsleiter Staat und Recht, Sorge nicht. Der las das, sagte, das kann ich nicht entscheiden und gab es Egon Krenz. Egon Krenz sagte, das kann ich nicht entscheiden und gab es Erich Honecker, dem ich nie begegnet bin. Und plötzlich, ein paar Wochen später, wurde der Hausarrest aufgehoben. Es gab nie wieder eine Beschlagnahme oder Durchsuchung oder ein Ordnungsstrafverfahren, auch kein Strafverfahren mehr. Sie haben ihn einfach in Ruhe gelassen. Was politisch gesehen auch aus ihrer Sicht klüger war. Vorher sind sie einen ganz anderen Weg gegangen. Und so musste ich das machen. So habe ich erreicht, dass Ermittlungsverfahren eingestellt bin, weil ich gesagt habe, was habt ihr denn davon, das? Und es gab immer so eine Meldung, also so stelle ich es mir vor und dann
eine Meldungskette nach oben. Ja. Und die Subalternen haben sich nicht getraut, selbst eine Entscheidung zu treffen. Ja. Herr Giese, jetzt springen wir mal ins Heute, viele Jahrzehnte später, in die wiedervereinigte Bundesrepublik. Sehen Sie zum Teil hier ähnliche Muster, dass man keine Verantwortung übernehmen will? Oder ist das jetzt alles ganz anders
geregelt? Ich werde Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich sitze im Flugzeug und da kommt ein Mann auf mich zu und sagt, wir haben den gleichen Beruf, ich bin auch Rechtsanwalt. Mhm. Und wir hatten miteinander zu tun, wovon Sie aber nichts wissen. Aha, sage ich, wann? Da sagt er, ja, die unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens und Eigentums der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, ein fantastischer Titel. Also die hat überlegt, ob man ihnen das Karl-Liebknecht-Haus wegnehmen kann, das ja mal im Eigentum der KPD stand.
Parteizentrale der Linken.
Wo unser Bundesvorstand und alles saß. Und dann sollte ich ein Gutachten machen. Und dann habe ich ein Gutachten gemacht und habe geschrieben, ja, das kann man ihnen wegnehmen, denn sie bekennen sich ja gar nicht zur Rechtsnachfolge nach der KPD. Da habe ich zu ihm gesagt, das ist mir auch ganz neu, dass Eigentumsfragen von Bekenntnissen abhängen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ist aber auch egal. Also auf jeden Fall hat er empfohlen, es uns wegzunehmen. Und dann erzählte er mir, war er mit dem Vorsitzenden und dem Sekretär der Unabhängigen Kommission und er bei Bundeskanzler Helmut Kohl und haben den gefragt, ob sie uns das Karl-Liebknecht-Haus wegnehmen dürfen. Und da hat der Nein gesagt. Und der war schlau, weil er kannte die Bilder, als die SA das Karl-Liebknecht-Haus stürmt und alle Mitarbeiter mit Händen hinterm Kopf das Karl-Liebknecht-Haus verlassen. Und er wusste, er kannte ja Gysi, dass wenn die Polizei zu uns kommt, hätte ich angewiesen, alle gehen mit Händen hinterm Kopf raus. Und ganz ähnliche Bilder wären entstanden, die hätte man sogar in Washington dann zu sehen bekommen. Ja. Und dazu war Kohl zu schlau und sagte, nein, eine unabhängige Kommission fragte den Kanzler, ob sie uns das wegnehmen dürfen. Also das erinnerte mich daran, dass Honecker entscheiden musste, ob die Verfahren aufhören oder nicht aufhören gegen Havemann. Ansonsten ist es natürlich anders. Aber auch hier gibt es solche Momente.
Dann schauen wir jetzt mal auf die gegenwärtige Bundesrepublik. Ich habe mal eine Zahl mitgebracht, stammt von den Universitäten Jena und Halle. Die haben eine Studie angelegt und der zufolge sind mehr als die Hälfte der Ostdeutschen, 53%, gegenwärtig unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie erklären Sie sich das?
Wahrscheinlich ist Ihnen die Demokratie zu entfernt, zu abstrakt. Also Sie gehen wählen mal den Landtag, Sie gehen wählen mal den Bundestag und dann ist der irgendwie zusammengesetzt und vorher wird Ihnen A versprochen und nachher wird Z gemacht. Ich habe zum Beispiel Friedrich Merz nicht verstanden, warum er diesmal im Wahlkampf gesagt hat, er wird bei der Schuldenbremse aber nicht ein Deut ändern, um dann gleich nach der Wahl nochmal den alten Bundestag tagen zu lassen, um mit 2/3 Mehrheit die Schuldenbremse für Rüstung und für andere Investitionen vollständig zu öffnen. Ich verstehe es deshalb nicht, weil ich nicht glaube, dass er weniger Stimmen bekommen hätte, wenn er das ehrlich vorher gesagt hätte und erklärt hätte, den Weg muss ich gehen etc. Warum muss er lügen? Ich verstehe es wirklich nicht. Und das stößt die Leute ab. Dann sagen die, erst erzählt er uns das, dann macht er das Gegenteil. Und das sind ihre Erfahrungen, auch von der Landespolitik, weniger von der Kommunalpolitik, da sind sie näher dran, dass sie nicht zur Kommunalwahl gehen. Viele, ganz Deutschland, liegt daran, dass sie denken, die haben sowieso kaum was zu entscheiden. Aber das heißt, könnte ich ja in ihr Leben eingreifen.
Das könnte ja ein ähnlicher Effekt sein in Westdeutschland. Hier kann man, in Westdeutschland kann man ja auch enttäuscht sein darüber, dass Merz A sagt und B tut.
Sind sie auch, aber nicht in dem Maße wie im Osten, weil die Westdeutschen sind Demokratie seit 1949 gewohnt. Der Osten nicht. Der kannte das nicht und hat damit Hoffnungen verbunden, die natürlich auch etwas illusorisch waren. Und dann kam eben auch die Enttäuschung. Sehen Sie, meine Aufgabe 1990 oder sagen wir mal ab 1989 bestand darin, drei Gruppen zunächst zu vertreten. Heute hat sich das geändert, aber damals. Das waren erstens die, die die Einheit nicht wollten aus der DDR. Die gab es ja auch. Dann diejenigen, die vielleicht die Einheit wollten, aber wussten, dass aus ihnen nichts wird. Und dann kam die größte Gruppe. Das waren diejenigen, die dachten, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde. Das waren die Enttäuschten. So, und diese Art der Enttäuschung kannst du mit Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht ausgleichen. Bei der Rechtsstaatlichkeit stören sie die Fristen. Also wenn du zum Verwaltungsgericht gehst, hast du ja 8 Jahre hinterher schon ein rechtskräftiges Urteil, sage ich mal. Das muss man auch ändern. Also ich bin nicht für Schnellverfahren, aber es muss so einigermaßen überschaubar sein, dass du weißt, hattest du Recht oder hattest du Unrecht etc. Und das dauert viel zu lange und ist auch mit viel zu vielen Tricks verbunden und mit Zulässigkeitsfragen. Wenn ein Argument zu spät kommt, darfst du es nicht mehr verwenden und so weiter. Da ich jetzt da richtig so mit drin bin, das machen die immer mit mir, mache ich das auch mit den anderen. Also da kenne ich dann auch nichts. Also das ist völlig klar. Und ich glaube, so macht es sich Enttäuschung breit. Vor allen Dingen Folgendes. Nehmen wir mal einen Offizier der NVA. Der hatte ja eine Relevanz, eine Bedeutung. Er konnte ja Befehle erteilen. Was machte der nach der Wende? Dann fing er an, Töpfe zu verkaufen und so. Das ist eine Demütigung. Natürlich erst recht der Staatssicherheitsoffizier, aber auch der Offizier von der Polizei. So, die haben immer Ehepartnerinnen und Ehepartner, die haben Kinder. Das alles vervielfältigt sich ja dann. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn sie nette Väter und nette Mütter wären, dann mögen die Kinder sie ja unabhängig davon, dass sie plötzlich beruflich völlig im Ausstehen. Mhm. Und das zu verkraften ist auch nicht so leicht. So, und dann kommt noch hinzu, dass wir fast alle folgenden Fehler begehen. Wir wählen Wünsche und nicht Realitäten. Das schränkt die Demokratie auch ein. Da nehme ich immer ein historisches Beispiel. 1990 wollte Helmut Kohl für die CDU Kanzler bleiben und damals, heute kaum noch vorstellbar, wollte Oskar Lafontaine für die SPD Bundeskanzler werden. Und Oskar Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr, sehr teuer und Helmut Kohl sagte, Quack, es entstehen blühende Landschaften. Ich wähle auch lieber blühende Landschaften als hohe Kosten.
Aber Sie sind enttäuscht, wenn Sie nicht kommen.
Das eine war Realität und das andere war eben eine Illusion, sage ich mal. So, und das merken sich die Leute und dann entsteht so eine andere Haltung und dann immer wieder längere Arbeitszeit für geringere Löhne. keine wirkliche chancengleiche Angleichung bei den Renten. Also Ingenieure bekamen eine Intelligenzrente, wenn sie am 1. Juli 1990 noch in einem volkseigenen Betrieb tätig waren. Wenn sie schon an der GmbH tätig waren, bekamen sie keine Rente. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich halte das für willkürlich. Aber so war es nun mal geregelt. Dann gab es ja in der DDR auch private Handwerker. Ich will immer dieses Beispiel sagen. Es ist nur eine kleine Gruppe, trotzdem. Und die konnten mithelfende Familienmitglieder, meistens die Ehefrau, in den Sozialversicherungsausweis eintragen lassen. Und dann hatten die einen eigenen Rentenanspruch. Und da die Bundesrepublik das nicht kannte, hat sie gesagt, diesen Betrag zahlen wir als Sozialleistung, aber nicht als Rente. Und das hatte folgende Konsequenz: Wenn die nochmal irgendwo 2 Jahre gearbeitet hatte und sie hatte noch einen kleinen Rentenanspruch neben dieser Sozialleistung, dann wurde die Rente um 10 Euro erhöht und die Sozialleistung um 10 Euro gekürzt. Über Jahre bekamen die keinen Cent mehr. Also ich kann, das sind jetzt
also viele Fälle, die man als ungerecht empfindet, ja, weil Sie gerade die NVA angesprochen haben, also die Nationale Volksarmee. Das ist ja auch aktuell gegenwärtig, weil wir brauchen wieder mehr Soldaten in der Bundeswehr. Es ist aber nach wie vor so, sie dürfen auch als ehemaliger NVA-Soldat noch nicht mal beratend tätig sein, gegenwärtig in der Bundeswehr. Wie stehen Sie zu solchen Entscheidungen? Ist das noch sinnvoll?
Ja, wissen Sie, ich war bei den Generälen im März 90 in Strausberg, also bei den Generälen der NVA, die mich sofort siezten. Ja, vorher waren die alle der SED, aber jetzt war sie angesagt. Und einer mit ganz viel Lametta, ich kenne mich da nicht aus, wahrscheinlich ein Generaloberst und so, sagte, sie wollten uns sprechen, warum. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne, dass wir die Wehrpflicht abschaffen und dafür habe ich ein edles und ein unedles Motiv. Was wollen Sie zuerst hören? Dann sagte er, das edle Motiv. Dann sagte ich, ja, die DDR gibt sich gerade auf. Und dann Leute verpflichten, zur Armee einzuziehen, um die DDR zu verteidigen, die gerade aufhört zu existieren, finde ich ja geradezu grotesk. Ja, und das unedle Motiv? Naja, das unedle ist folgendes. Wenn wir jetzt die Wehrpflicht abschaffen, muss ich Helmut Kohl wieder einführen. Und das gönne ich ihm auch. So, das war mein unedles Motiv. Die konnten nicht mal lachen. Sondern die sagt nur, sie verkennen Folgendes, Herr Gysi. Wir haben gelernt, die DDR militärisch zu verteidigen. Selbstverständlich können wir auch die Bundesrepublik militärisch verteidigen. Und dann sagte ich, Sie glauben im Ernst, dass Sie übernommen werden? Sie hatten gar keine Chance.
Sie hatten keine Chance. Wie sehen Sie es heute? Sollte man auf das Know-how dieser Menschen zurückgreifen?
Also ich bin ja heute gegen die Einführung einer Wehrpflicht, halte ich noch gar nicht für nötig. Wenn, würde ich es ja anders machen. Würde ich Ihnen nur ganz kurz sagen, dann würde ich regeln ein soziales Pflichtjahr für junge Frauen und junge Männer. Und jeder kann entscheiden, ob er Sozialarbeit in Deutschland leistet, in der sogenannten Dritten Welt oder zur Bundeswehr geht. Freiwillig, ohne Kommission.
Ähnlich fordert das ja auch der Bundespräsident.
So, verstehen Sie, würde ich das machen, wenn es denn so weit kommen sollte. Und da ist es wichtig, wenn du die Ostdeutschen gewinnen willst, musst du ja die Kinder oder Enkelkinder von den Enttäuschten auch gewinnen. Und die werden sagen, mach das nicht, ich war bei der Armee, aus mir ist nichts mehr geworden. Du weißt ja nicht, wie die Verhältnisse sich noch verändern. Dann geht es der Bundeswehr ähnlich etc. Das heißt, deshalb habe ich immer gesagt, man muss sich einmal für die Fehler, die bei der Herstellung der Einheit begangen wurden, entschuldigen, sie mal einräumen in einer Regierungserklärung, hat aber Friedrich Merz auch nicht gemacht, und dann sagen, so, wir starten das neu durch etc. Dann vielleicht könnte man auch die jungen Leute viel eher gewinnen als gegenwärtig.
Die Fehler, die bei der Einheit gemacht wurden, dazu würde ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne eine Hörerstimme einspielen. Sie stammt von Hartmut Trier aus Thüringen und er hat uns Folgendes gesagt.
Ich bin der Meinung, es war möglich, so zu verfahren, wie verfahren worden ist mit dem Beitritt. Aber es hat eben dann gefehlt, dass wir am gemeinsamen Weg für eine gemeinsame weitere Zukunft nicht konsequent gearbeitet hat und dass wir als Ostdeutsche da auch ausgeschlossen waren. Das hat man im Beruf gelernt und gemerkt. Das hat man in Behörden gemerkt. Das hat man in Unis gemerkt. Ich war nicht von der Arbeitslosigkeit betroffen, aber sehr viele meiner ostdeutschen Bürger waren von der Arbeitslosigkeit betroffen. Und das haben die nicht gekannt. Und diese Existenzangst haben manche noch als viel schlimmer gesehen, als nicht reisen zu dürfen. Wenn man auf einmal die soziale Existenzangst hatte, und wusste nicht, was wird.
Herr Gysi, wenn Sie sowas hören und sich dann die Frage stellen, wenn man auf die großen Fehler schaut, die neben den Errungenschaften der Wiedervereinigung auch gemacht wurden, Wo sind die großen Punkte, die man jetzt noch korrigieren könnte? Einen haben Sie gerade schon angesprochen, sich mal zu entschuldigen, aber was gibt's da noch?
Ja, ich muss erst mal sagen, damit kein falsches Bild entsteht. Natürlich haben wir an Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewonnen im Osten. Wir hatten plötzlich eine frei konvertierbare Währung, die du weltweit tauschen konntest. Ein besseres Waren- und Dienstleistungsangebot. Und viele Straßen, Stadtzentren, Kirchen und Wohnungen wurden saniert. Das muss man alles sehen und sagen, sonst wird man ja völlig einseitig. Aber der Fehler war, und das beschreibt er, es wurde kein gemeinsamer Weg gesucht. Wir sind nur beigetreten. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, eine neue Verfassung anzunehmen, die natürlich Wesentliches vom Grundgesetz übernommen hätte, einen Volksentscheid zu machen. Und dann wäre eben auch das Grundgesetz verwirklicht worden, weil das ja gerade für den Fall der deutschen Einheit vorgesehen war. Und dann wäre das so ein gemeinsamer Anfang gewesen. Zweitens hätte man nicht so rigoros sein müssen bei der Ausgrenzung von Leuten. Also ein paar verstehe ich ja, das ist klar, also so Politbüro-Mitglieder und so. Aber das wurde viel zu rigoros betrieben und hat viel zu viele Menschen erfasst und dann immer deren Familien mit, was man ja unterschätzt, die Ehepartner, die Kinder und so weiter. Und dann hat man eben nichts geändert bei der Symbolik. Also weder die Nationalhymne, noch die Fahne, noch das Emblem. Es wurde nichts geändert. Es wurde auch keine Bezeichnung einer Bundesbehörde geändert.
Ja, die Ampelmännchen.
Ja, das hat man übernommen.
Anekdotisch.
Man hat drei Sachen übernommen. Das Sandmännchen, das Ampelmännchen und den grünen Abbiegepfeil. Damit hat man aber den Ostdeutschen gesagt, mehr habt ihr auch nicht geleistet. So, und jetzt sage ich immer, wo wir weiter waren als die Bundesrepublik. Bei der Gleichstellung der Geschlechter waren wir noch nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Wir hatten, wie jetzt die Wissenschaft festgestellt hat, abgesehen von einer Ausnahme, hervorragende Kindereinrichtungen. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern konnte, wenn sie wollte, voll berufstätig sein. Und die Kinder waren gut versorgt. Natürlich auch durch sie, aber eben auch durch Einrichtung. Können Sie heute alles vergessen. Erst wurden im Osten gleich viel Frauen und Männer arbeitslos. Aber nachher machten die Frauen zwei Drittel aus, die Männer nur noch ein Drittel. Das heißt, sie wurden nicht eingestellt. Und der damalige Ministerpräsident von Sachsen, Professor Biedenkopf, sagte, wir müssen strukturell die Arbeit für Frauen wieder normalisieren. Darunter verstand er, dass die Wesentlichen zu Hause bleiben und die Kinder versorgen und eben keine Arbeit nachgehen. Das kannten DDR-Frauen nicht. Deshalb konnten die sich auch viel leichter scheiden lassen. Ich sage Ihnen mal einen interessanten Umstand. Als ich anfing, würde ich sagen, gab es 9 Fälle bei Ehescheidungen, wo die Männer eine neue Frau kennengelernt hatten und deshalb die Scheidung wollten. Und einmal, wo die Frau einen neuen Mann kennengelernt hat und deshalb die Scheidung wollte. Als ich aufhörte, war das halbe halbe. Weil Hausfrauen haben keine Chance, Männer kennenzulernen. Wo denn? Im Laden, im Supermarkt, kannst du alles vergessen. Aber wenn die genauso auf Arbeit sind, lernen sie ja lauter Kollegen kennen. Da stellen sie fest, der ist ja netter als mein Olla zu Hause, etc. Und dann war das plötzlich gleichberechtigt. Das Interessante war, das habe ich auch gelernt, jede positive Seite hat auch immer eine Schattenseite. Also zum Beispiel, als ich jung war, ein Kind war, kümmerten sich die Frauen um die Kinder und die Männer gingen ihren Beruf nach. So bei einer Scheidung war völlig klar, die Kinder bleiben bei der Mutter. Dann kam eine neue Generation, da teilten die sich die Arbeit. Wirklich so zu 50-50%. Die studierten beide, der eine blieb zu Hause, sie und so weiter. Und plötzlich sahen die Männer nicht mehr ein, dass die Kinder zu den Frauen gehen. Jetzt wurden die Ehescheidungen bösartig, weil der Kampf um Kinder, und damals gab es kein gemeinsames Sorgerecht wie heute, sondern einer bekam das Erziehungsrecht, der andere hatte nur ein Umgangsrecht. Letztlich ist es heute ähnlich. Der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, ja, das ist ja das Entscheidende, übt dann eben auch die Macht aus. So, und die Frauen waren enttäuscht. Also war ein Beispiel, ich mach's ganz kurz, das zweite Beispiel, die Kindereinrichtung habe ich genannt, das dritte Beispiel, die Polikliniken. Eine Hausärztin und ein Hausarzt drumherum, lauter Fachärzte und Fachärzte, kurze Wege, die hatten nur eine Buchhaltung, war mal ausnahmsweise etwas effizient in der DDR, wofür die DDR sonst nicht typisch war. Und dann gab es eben die Sekundärrohstofferfassung, ein blöder Titel, aber das heißt, es wurde Kleidung, Knochen, Metall, Papier, Glas, alles wiederverwandt. Und dafür gab es Stellen. Und weil wir zu faul waren, da immer hinzulaufen, warteten wir immer, bis die Kinder klingelten und fragten, ob man Altstoff und Papier hat. Dann bist du deinen Müll losgeworden und die hatten ihr Taschengeld. Und es gab ja dann ein kleines Entgelt dafür. Das heißt, wir waren schon eine Behaltegesellschaft im Unterschied zur Bundesrepublik.
Also nachhaltig.
Die noch eine Wegwerfgesellschaft war. Jetzt muss ich aber wegen der Nachhaltigkeit Folgendes einräumen. Die DDR war eine Behaltegesellschaft nicht aus ökologischen Gründen, sondern aus ökonomischen.
Und mit der Ökologie stand es nicht so gut. Also das sind verheerende Landschaften.
Und zum Schluss hatten sie dann doch ein Umweltministerium, das sich anfing einzumischen. Aber das war erst der Beginn. Also kurzum, ich will bloß sagen, wenn man sich die Sachen angesehen hätte und übernommen hätte, dann hätten die Ostdeutschen sich gesagt, naja, wir hatten zwar das falsche System, aber ein paar Dinge sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten.
Ja.
Und was genauso wichtig ist, die Westdeutschen hätten erlebt, dass sich in einigen Punkten ihre Lebensqualität erhöht und hätten gesagt, das verdanken wir den Ostdeutschen. Ah, ja. Okay. Dadurch, dass sie hinzugekommen sind, haben wir diese Steigerung. Haben die nicht erlebt.
Im Westen hat sich eigentlich nichts verändert, ne? Durch die Wiedervereinigung.
Und dadurch, ich sage immer im Osten, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, würde ich nur denken, ihr seid teuer, nörgelt rum und wählt komisch.
Einmal nachgehakt bei dieser Frage, wo es darum geht, wie kann man sich im Osten wirklich als volles, motiviertes Mitglied dieser Bundesrepublik als Bürger, Bürgerin fühlen. Ich habe noch eine Zahl mitgebracht aus dem Elitenmonitor, heißt so. Da steht drin, dass der Osten eben bei der Besetzung von Spitzenpositionen in Staat und Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert ist. Da wird die Zahl von 12,1% genannt, obwohl die Ostdeutschen 20% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Von den 100 größten deutschen Unternehmen hat, glaube ich, keines eine Chefin oder einen Chef aus dem Osten. Führt mich zur Frage, Herr Gysi, braucht es sowas wie eine Ostquote in Führungsetagen, dass man das gesetzlich festlegt?
Ich sag mal so, es steht eigentlich im Grundgesetz. Im Grundgesetz steht, dass alle Bundesländer angemessen in Führungspositionen zu vertreten sein müssen. Das ist grundgesetzwidrig, der gegenwärtige Zustand. Wir haben einen einzigen Richter beim Bundesverfassungsgericht aus dem Osten. Nach meinem Wissen am Bundesgerichtshof gar keinen. Bundessozialgericht gar keinen. Bundesarbeitsgericht gar keinen. Bundesverwaltungsgericht gar keinen. Aber lasse ich mich gerne korrigieren. Aber vielleicht ist einer dabei. Aber ich glaube, gar keiner. Und das habe ich immer gesagt. Das habe ich auch in Vier-Augen-Gesprächen gesagt, dass das nicht geht. Und dann haben sie mir erzählt, dass das schwer ist mit den Juristen. Also wir hatten ja auch neu ausgebildete Richter. Dann habe ich Ihnen ein Beispiel genannt einer Professorin, wo ich meinte, die hätte das gekonnt. Dann wurde mir gesagt, dass ich die Arroganz von Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern unterschätze. Die würden sie da fertig machen. Der einzige Jurist aus dem Osten, den Sie kennen, der sich nicht fertig machen ließe, wäre ich. Aber ich wäre aus mehreren Gründen dafür nicht geeignet gewesen und hätte es auch gar nicht gemacht. Aber verstehen Sie, das waren alles auch so ein bisschen Ausreden. Wenn du eine Einheit herstellst, sagst du, papplapapp, die kommen jetzt da auch rein, du nimmst sie mit, sie sind dabei, etc. Und jetzt auch bei den Bundesministerinnen und Bundesministern haben wir eine aus dem Osten, der ganze Rest kommt wieder aus den alten Bundesländern. Und ich habe ja nichts gegen die alten Bundesländer, wirklich, ich halte mich da auch gerne auf. Das ist alles nicht mein Problem, das liegt nur wieder an meiner Familie, dass ich bin eben anders aufgewachsen als die meisten Kinder in der DDR. Ich war nicht in dem Sinne privilegiert. Ich durfte bis 88 genauso wenig reisen wie die anderen. Ich war nie im Regierungskrankenhaus. Ich war nie in einem Heim des ZK, der SED oder des Ministerrats. Können Sie alles vergessen. Aber es gab zwei Privilegien. Das eine Privileg, meine beiden Eltern waren eine Zeit lang Verlegerin bzw. Verleger, sodass wir tausende Bücher hatten. Mein Freund wohnte gegenüber, seine Mutter alleinerziehend mit drei Kindern, dann noch katholisch, auch kein Privileg in der DDR. Und die hatte zwei Bücher, nämlich ein Kochbuch und die Bibel, das war's. Und trotzdem ist er Oberarzt geworden. Das sagt dann auch wieder einiges über die Strukturen aus. Das war das eine Privileg. Das zweite, der Besuch, den wir hatten. Wir hatten Besuch auch nach dem Mauerbau aus den USA, aus Südafrika, aus Großbritannien, aus Belgien.
Weil
aus
ihre Holland. Familie dort Verbindungen hatte.
Ja, und ganz viel aus Frankreich. Ja, wo gab es das denn? Mein Vater hatte seine Mutter, als er Minister für Kultur war, in Paris. Du durftest nicht mal Gerichtsvollzieher werden mit einer Schwester im Westen oder so. Aber für die Alten irgendwie da oben galt das nicht. Keine Ahnung. Die Schwester von Honecker lebte ja auch in der Bundesrepublik. Ich sage das nur deshalb, weil dadurch habe ich andere Sichten kennengelernt. Wenn du als Kind immer zuhörst, einem US-Amerikaner, Franzosen, da war zum Beispiel ein ganz reicher Franzose dabei, der kam immer mit einem riesen Mercedes, Chauffeur und Gattin und spendete aus mir unerklärlichen Gründen für die französische kommunistische Partei. Und ich war noch ein Kind, da habe ich zu ihm gesagt, was machst du eigentlich, wenn die sozialistische Revolution in Frankreich gesiegt hat? Oh, sagt er, das weiß ich, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter. Also ich wuchs auch mit dieser Art Ironie auf. Ja. Ja. Auch mein Vater war ironisch und selbstironisch. Und das hat mich weitläufiger gemacht. Und dann, weil ich etwas früher als die übrigen DDR-Bürger in den Westen reisen konnten, also beantragt hatte das Kulturzentrum der DDR in Paris, dass ich im Januar 87 dort spreche über den Grad der Verwirklichung der Menschenrechte. Das ist auch ein blödes Thema, also vor allen Dingen, wenn du wieder zurückkehren willst. Und aber wurde sowieso abgelehnt, die Reise fand nicht statt. Beantragten sie das wieder zum Januar 88. Nun war ich Vorsitzender des Rechtsanwaltskollegiums von Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu. Und da trauten sie sich das nicht mehr. Dann sagte sie ja, aber zitterten, ob ich zurückkomme. Aber ich kam zurück und dann waren Westreisen keine Schwierigkeiten mehr, wenn es dienstliche Gründe gab.
Also 88, 89, da durften sie dann?
Ja, also natürlich nur aus dienstlichen Gründen, nicht privat. Ja. Und dann gab es eben Gründe und dann war ich in der Türkei und so. Also das, dadurch war ich natürlich auch weitläufiger, weil ich jetzt solche Länder schon ein bisschen kennengelernt hatte. Natürlich immer mit ganz wenig Geld und sie kamen auch nicht vorbei und haben mir mal einen Zehner geschenkt, so dass ich immer sehen musste, wie ich mit meinen wenigen Mark da in der Westmark über die Runden komme.
Herr Gysi, zum Ende, weil Sie so schön diese Weltläufigkeit jetzt geschildert haben und wie man davon profitieren kann, auch vielleicht andere Perspektiven wahrnimmt, muss ich schon nochmal auf das, wie ich finde, Gegenteil schauen, nämlich die AfD in Ostdeutschland, die ja was ganz anderes propagiert, so eine Art Blut- und Bodenpatriotismus. Dazu nochmal eine kurze Hörerstimme, die wir einspielen, in dem Fall von Monika Schäfer aus Hamburg und sie sagt Folgendes.
Das ist für mich erschütternd und das macht mich unglaublich traurig und ich kann nur hoffen, dass die Politik die richtigen Worte findet und den Kontakt findet, um das vielleicht noch ein Stückchen aufzuhalten. Ich bewundere die Politiker, die im Osten da für die Demokratie kämpfen. Und ich verstehe nicht, wie das so möglich ist. Das ist für mich kein reiner Protest, das ist destruktiv.
Herr Gysi, wir haben jetzt viel über Vergangenheit gesprochen, aber mal ganz die direkte Frage, wenn wir auf die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland blicken, gibt es da irgendwelche Gründe dafür, die gegenwärtig übersehen werden oder nicht benannt werden in der öffentlichen Debatte?
Ich kann es nur versuchen, so zu erklären. Also erstens, die AfD wächst ja auch im Westen. Das ist ein Prozess, den wir aus Italien kennen, aus Ungarn kennen, aus Belgien kennen, aus Frankreich kennen. Es könnte ja sein, wenn nicht die Le Pen selbst antritt, sondern so ein agiler, jüngerer Typ.
Bardella
zum Beispiel. Dass der gewinnt. Dann haben wir nach 1945 das erste Mal einen rechtsextremen Präsidenten Frankreichs. Was bedeutet das für die Beziehung zu Deutschland, für die Beziehung in der EU etc.? Also das ist ein internationaler Trend, den wir ja auch in den USA erleben. Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück, wenn ich das nur ganz kurz erklären kann.
Bitte.
Trump ist nicht die Frage. Die Frage sind die Eliten, die hinter ihm stehen. Und die haben eine Sorge, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer eins werden könnte. Das wollen sie auf gar keinen Fall. Und sie glauben, dass China deshalb schneller und effizienter ist, weil es eine autoritäre Struktur hat. Und deshalb kämpfen sie gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sodass wir in Deutschland doppelt unter Druck stehen. Einmal durch Trump, der bei uns Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abbauen will. Deshalb unterstützt er ja auch die AfD. Und andererseits durch die AfD, die das von innen will. Und die Kräfte dazwischen, die Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidigen wollen, sind nicht in der Lage, sich zu organisieren. Da sehe ich eine Aufgabe des Bundespräsidenten. Er muss da ein Gremium schaffen, wo auch noch Journalistinnen und Journalisten, Künstlerinnen und Künstler, auch Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, alle vertreten sind, wo wir uns mal Gedanken machen, wie wir wirksam die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit vertreten.
Nachgefragt, was sollte das für ein Forum sein? Wie stellen Sie sich das vor konkret?
Ja, ich müsste so eine Kommission bilden.
Eine Kommission.
Wo er wählt aus, wer da reinkommt. Nicht zu groß, dann wird das nur ein Gequatsche. Also so eine kleinere Kommission, die sich ernsthaft darüber gedacht, aber nicht nur die Politikerinnen und Politiker, unbedingt auch andere.
Ist das das, was Sie in Ihrer Rede im Bundestag gefordert haben?
Ja.
Würden Sie noch weitergehen, jetzt wo Sie ein bisschen Resonanz bekommen haben? oder sagen Sie, nein, das braucht es so?
Na, ich habe sehr viel positive Resonanz bekommen und etwas negative. Mit der Entschuldigung, darüber haben sich Westdeutsche natürlich zum Teil aufgeregt. Aber ich muss das einfach mal sagen. Aber jetzt sage ich Ihnen, was im Osten dazu führt. Also, Sie waren DDR-Bürger in einer relativ geschlossenen Gesellschaft. Dann sollten Sie Deutsche werden. Dann sollten sie Europäerinnen und Europäer werden. Nun sollen sie auch noch Weltbürgerinnen und Weltbürger werden. Das kann auch überfordern. Und dann kommt die AfD und sagt ihnen, alles Quatsch mit der Ökologie, das ist einfach Wetter, das entwickelt sich immer irgendwie. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Weltwirtschaft und so, alles Blödsinn, schon die EU, also so wenig wie möglich Europa, wir lösen das alles national. Das verführt. Und das Dritte, was Sie sagen, ist, Flüchtlinge gibt's nicht mehr. Und die Leute mit dem Migrationshintergrund, die brauchen wir nicht. Es ist ja nicht so, dass die Menschen wirklich vor einem Ungarn Angst hätten oder vor einem Ukrainer. Aber der Rassismus hat eine neue Form gefunden. Das ist der Kulturismus. Auch ein Rechtsextremer sagt Ihnen heute nicht mehr, dass ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe dümmer ist und weniger kann als ein Mensch mit weißer Hautfarbe oder bei gelber oder roter oder sonst. Das sagt er nicht mehr, der macht was ganz anderes. Der sagt, es gibt Menschen mit einer anderen Herkunft und einer anderen Religion, die zu uns nicht passen. Das ist deren Argument. Und das entspricht dem Gefühl, sehen Sie mal, Menschen muslimischen Glaubens gab es in der DDR eine Handvoll in Leipzig, an der Uni und bei der Messe, in Ostberlin, weil die aus Westberlin immer einreisen konnten, und ganz bisschen in Rostock. Schauen Sie sich die Wahlergebnisse der AfD an. Sie merken sofort einen Unterschied, dort stärker, dort schwächer. Also Dresden, Leipzig mal als Vergleich. Warum? Die Dresdnerinnen und Dresdner haben das nicht kennengelernt. Das überfordert sie auch. Die Frauen haben Angst bekommen davor. Dann die Anschläge etc. Wie dem auch sei, da kommt vieles zusammen. Aber es gibt auch noch eine DAFKE-Haltung. Die darf man auch nicht unterschätzen. Als sie gemerkt haben damals, dass die anderen am meisten ärgert, wenn man PDS wählt, haben sie angefangen, PDS zu wählen.
Jetzt erst recht, jetzt zeige ich es denen.
Jetzt erst recht. Und jetzt merken sie, dass die AfD am meisten ärgert. Und schon deshalb wählen einige auch die AfD, um zu ärgern. Weil die so die Schnauze voll haben. Sie dürfen das nicht unterschätzen, bundesweit haben 45% der Deutschen bei der letzten Bundestagswahl zum Ausdruck gebracht, dass sie der etablierten Politik von der CSU bis zur Linken misstrauen.
Ja.
20% oder fast. Das
sind die AfD-Wähler.
Nee,
Nichtwähler.
Die Nichtwähler. 1% wählt absichtlich ungültig, um das zum Ausdruck zu bringen. Viele, die kleine Parteien wählen, Tierschutzpartei und andere, wissen ganz genau, dass die nicht einziehen.
Ja.
Aber sie bringen ihre Abneigung gegenüber der etablierten Politik zum Ausdruck. Und dann die 20% AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler. Ja, wenn man das alles addiert. Und jetzt kommt das, was mich ärgert. Die Parteiführung machen sich viel zu wenig Gedanken, was sie falsch machen oder falsch gemacht haben, dass so viel AfD gewählt wird. Sie klauen immer was von der AfD und denken, dann ziehen sie die Wählerinnen und Wähler rüber. Das ist ein schwerer Irrtum, damit legitimierst du nur die Wahl der AfD. Aber sie denken nicht über ihre eigenen Fehler nach.
Was wäre besser, um diese Menschen zurückzugewinnen für die etablierten Parteien?
Aufklärung. Aufklärung ist das Wichtigste. Wir denken heute viel zu wenig an die Schulen. Wie erziehen wir eigentlich zu Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit? Was spielt das für eine Rolle? Zeigen wir den Kindern, was es heißt, wenn das fehlt? Wissen Sie, wir Deutschen sind ja so gestrickt. Wir denken nie an das, was wir haben, sondern nur an das, was uns fehlt. Und dann gibt es doch eine zweite Idee, dass man den Verlust erst merkt, oder die Bedeutung von etwas, das man hat, wenn es weg ist. Stellen Sie sich mal vor, die Freiheit wäre weg, die Rechtsstaatlichkeit weg, die Demokratie wäre weg. Dann merken wir, was das für eine Bedeutung hatte, als wir es besaßen. So, die Wirtschaft mault ja auch immer zu rum mit der Demokratie. Sie braucht mehr Freiräume und so weiter. Das kenne ich alles. Das heißt, jeder aus einem anderen Gruppen zuppelt immer an der Demokratie herum. Und es gibt einen Gedanken nicht, der viel wichtiger wäre. Wie machen wir Demokratie attraktiver und gleichzeitig die Politik, ich sag mal politikfähiger? Ich würde ja Folgendes vorschlagen, wir wählen den Bundestag nur alle 5 Jahre unter einer Bedingung, dass alle 16 Landtage am selben Sonntag nach 2,5 Jahren gewählt werden. Nicht jedes Jahr 3 Landtage wie jetzt, An einem Sonntag, nach 2,5 Jahren, werden alle 16 Landtage gewählt. Da hast du dein Zwischenzeugnis. Das heißt, du machst 2 Jahre Politik, halbes Jahr Wahlkampf. Wieder 2 Jahre Politik, halbes Jahr Wahlkampf. Also ist das bei uns nicht. Du kannst ja immer im Bund keine Politik machen, weil gerade in NRW eine Wahl ansteht oder in Bayern. Das wirkt sich ja alles aus. So, und dann sage ich, müssten wir das aber auch damit verbinden, dass wir die Demokratie bei der Wahl erweitern. Also nicht nur diesen Umstand, den ich gerade genannt habe. Und zwar durch Folgendes. Also heute haben Sie eine Erststimme, mit der wählen Sie eine Person. Eine Zweitstimme, damit wählen Sie die Liste einer Partei. Viele wissen gar nicht, dass man das unterschiedlich vergeben kann. Deshalb habe ich vorgeschlagen, daraus 2 Stimmzettel zu machen. Wenn du einen Stimmzettel hast für die Erststimme und einen zweiten für die Zweitstimme, kommst du eher darauf, dass du das nicht gleich verteilen muss. Viele, gerade in Bayern, aber auch anderswo, denken, sie müssen das gleich machen. Und das ist natürlich Quatsch. Ich hatte den größten Abstand. Ich hatte 41,8% der Erststimmen jetzt in Treptow-Köpenick in Berlin. Meine Partei hatte 20,5% der Zweitstimmen. Ich weiß gar nicht, wer mich alles gewählt hat. Will ich auch lieber gar nicht wissen. Also auf jeden Fall hat
bestimmt sich das nicht anders. Aus Versehen.
Ja, nee, wahrscheinlich, es hat sich eben anders gemischt und solche Abstände kennst du in Bayern gar nicht. Also deshalb sage ich, 2 Zettel. Und jetzt kommt's. Auf dem Zettel mit der Liste für die Parteien sollen Sie von mir nochmal eine Stimme bekommen in Form von 3 Stimmen auf der Liste. Da kreuzen Sie Leute an. Sie können auch einem alle 3 Kreuze geben.
Und ähnlich damit, wie bei der Kommunalwahl.
Richtig. Und damit bringen Sie die Aufstellung der Landesparteitage durcheinander. Weil in allen Parteien sind das Kungelrunden. Sowohl bei der Linken als auch bei der CSU. Dann sagen die, ja, pass mal auf, wenn ihr den von uns wählt, dann wählen wir die von euch. Also so läuft das. Und du brauchst eigentlich den Landesparteitag gar nicht mehr, weil das schon alles ausgehandelt ist. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt. Und außerdem erreichst du Folgendes. Du musst deiner Partei so nah bleiben, dass du auf die Liste kommst und musst den Bürgerinnen und Bürgern so nah sein, dass sie dich ankreuzen. Du bist doppelt unterstellt. So, und dann würde ich noch einführen, dass jede Partei im Bundestag eine Frage stellen kann, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Die muss so etwa ein Jahr vorher auf dem Parteitag entschieden werden. Das wäre bei uns fantastisch. Wir hätten etwa 3.452 Anträge, bis wir uns dann auf eine Frage verständigt haben. Aber irgendwann ist es ja dann gelaufen. So, und die Frage muss 2 Prüfungen unterstellt werden. Erstens in einem Schnellverfahren des Bundesverfassungsgerichts muss festgestellt werden, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist.
Wer soll die beantworten, die Frage?
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht.
Ja, in Schnellverfahren. Ist nicht typisch für das Bundesverfassungsgericht. Okay. Aber sie haben
also die dürfen nur Ja oder Nein sagen? Wochen.
Ja, okay. Also Frage nach der Todesstrafe ist eben die Antwort Ja, grundgesetzwidrig und so. Sie werden dann ausgeschlossen. Dann kann die Partei noch eine 2. Frage einreichen. Wenn das Bundesverfassungsgericht wieder sagt, eine Antwort ist grundgesetzwidrig, sind sie raus. Ansonsten wissen wir, alles ist grundgesetzgemäß. Und die 2. Kommission, die braucht man auch wegen der Linken, weil uns traurig glatt eine Frage zu, die 3 Bundeshaushalte kostete. Das geht natürlich auch nicht. Da musst du sagen, also es darf nicht mehr als 1 oder 2% oder so vom Bundeshaushalt ausmachen, die Kosten. Und da gibt's eine neutral zusammengesetzte Kommission, die das einschätzt. So, mit diesen beiden Einschränkungen, dann würden die Leute hingehen. Sie haben das erste Mal was zu entscheiden. Nicht nur einfach einen Wahlzettel, sondern auch in der Sache was zu entscheiden. Dann wählen sie auch noch den Bundestag. Und jetzt kommt 2 wichtige Aussagen. Egal, wer Kanzlerin oder Kanzler wird, egal, welche Koalition gebildet ist, an die Antworten der Bevölkerung sind sie eine Legislaturperiode, nicht länger, gebunden. Deshalb nicht länger, weil sich die Meinung der Bevölkerung auch ändern kann. Aber eine Legislaturperiode gilt das und beim nächsten Mal gibt es eben wieder neue Fragen. Verstehen Sie, dann fühlen sich die Leute mitgenommen, einbezogen.
Also die Bürger sollen auch antworten?
Ja.
Okay. Spannend, also spannende Vorschläge von Gregor Gysi.
Wenn wir die Demokratie nicht attraktiver machen, gefährden wir sie jeden Tag mehr.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir müssen die Demokratie attraktiver machen. Wir müssen aufklären, wie Sie gesagt haben. Damit sind wir am Ende dieses etwas längeren, aber wie ich finde, sehr hörenswerten Podcasts angelangt. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast Gregor Gysi.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Feiertag.
Bei Arno Wölk bedanke ich mich für die Produktion und bei Ihnen allen fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gern und empfehlen Sie ihn weiter. Wenn Sie eine Anmerkung haben, schicken Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Der nächste Tagesanbruch kommt am Montagmorgen von meinem Kollegen Christoph Köln aus Australien. Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.